Wir sind im Prediger, Kapitel 7, heute Abend. Erinnert euch dran, dass der Prediger Salomo aus einer Perspektive unter der Sonne schreibt. Also Gott ausgeklammert, rein irdische Perspektive. Und lass uns auch im Hinterkopf behalten, dass er letztes Mal im Kapitel 6 so an den Punkt gekommen ist, wo er wirklich völlig desillusioniert war mit dem Leben, mit allem, was die Welt anzubieten hat, sei es Reichtum oder Ehre.
Was hast du gesagt? Prediger? Habe ich das verkehrt verstanden?
Prediger.
Prediger, ah, nicht so. Okay, danke.
Dass er ein Punkt ist hier, wo er völlig, ja, wir würden vielleicht sagen, depressiv ist. Vielleicht sogar. Wo er gemerkt hat, das ist alles leer. Reichtum, Ehre, alles, was die Welt anzubieten hat. Und deswegen diese nächsten Aussagen. Vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn er so Dinge sagt, besser der Tag des Todes als die Geburt, besser tot sein als leben, diese Perspektive ist auch so die Perspektive eines Menschen, der völlig mit dem Leben eigentlich ja, verzweifelt ist oder am Ende ist, deprimiert ist. Trotzdem sind da auch Wahrheiten drin, in dem, was er sagt. Ich denke, wir dürfen nur alles nicht so hundertprozentig auf die Waagschale legen und es so nehmen, wie sie ist. Das ist sind die Worte von einem deprimierten Menschen, einen enttäuschten, verzweifelten Menschen. Und wir haben so in diesem nächsten Absatz oder in diesem nächsten Abschnitt, das ist fast so wie bei den Sprichwörtern. Und wir werden immer wieder die Phrase sehen, dass er sagt, besser. Besser ist das als das. Nicht, dass das andere schlecht ist, aber besser ist es. Und wir werden sehen, dass es eigentlich überraschende Dinge sind. Nicht so eine Liste, wenn wir eine Liste machen würden mit 7 Erfolgsprinzipien für ein erfolgreiches Leben, würden wir wahrscheinlich nicht auf diese Dinge kommen. Aber lass uns das mal durchlesen. Da ist viel Gutes drin. Sagt ihm Vers 1, besser ein guter Name als gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird. Besser in das Haus der Trauer zu gehen, als ins Haus des Gastmahls zu gehen, denn jenes ist das Ende aller Menschen und der Lebenden nimmt es sich zu Herzen. Besser Verdruss als Lachen, denn bei traurigem Gesicht ist das Herz in rechter Verfassung. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, das Herz der Toren aber im Haus der Freude. Besser das Schelten des Weisen zu hören, als dass einer das Singen der Toren hört. Denn wie das Prasseln der Dornen unter dem Kochtopf, so ist das Lachen des Toren. Auch das ist Nichtigkeit. Ja, unrechter Gewinn macht den Weisen zum Toren und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zugrunde. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang, besser langmütig als hochmütig. Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen des Toren. Also besser, sagt immer wieder, besser ist das als das. Er sagt zu Beginn, besser ein guter Name als gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird. Also ein guter Name, eigentlich geht es um Charakter hier, um einen guten Ruf. Es geht jetzt hier um Namen. Obwohl manche Leute wirklich Namen haben. Mein Bruder hat einen Kollegen, der heißt Povischer mit dem Nachnamen. Povischer heißt er mit dem Nachnamen. Der ist Lehrer, der arme Kerl, noch dazu. Aber ein guter Name, das ist nicht hier gemein. Ein guter Name ist jetzt kein schön klingender Name, sondern ein guter Ruf. Obwohl es manchmal mit dem Namen zusammenhängt. Ne? Manche Namen sind uns in einem gewissen Sinn verdorben, weil da so ein schlechter Ruf dranhängt. Wir überlegen nicht, wenn wir einen Namen für unsere Kinder suchen. Keiner denkt an Judas. Ich sollte meinen Sohn Judas nennen. Oder meine Tochter Isabel. Oder, weiß nicht, Adolf ist auch nicht mehr sehr populär. Warum? Weil es einen Adolf gab, der schlicht und einfach böse war. Und ich meine, ich würde mich ärgern, wenn ich einen Adolf heißen würde oder Hitler heißen würde. Und dann steht irgendein anderer Hitler auf und der versaut meinen ganzen Namen. Was können die armen Hitlers dafür, die es so gibt auf dieser Welt? Ich weiß nicht, wie viele es noch gibt.
Ich habe einen Kunden, der Jesus mit dem Vornamen heißt.
Ja.
Einmal ist mir das passiert.
Jesus.
Ja.
Also in Mexiko ist das ja gang und gäbe. Ja, da gibt es ganz viele Jesus.
Das ist ein einziges Mal passiert. In so vielen Jahren Arbeit, dass einer mit Jesus... Ich dachte, das ist irgendwie ungewohnt.
Ja, besser Jesus als Judas, ne?
Ja, aber das habe ich sonst nie gehört. Ja. Ne?
Wir hatten einen Hitler in der Parallelklasse.
Oh. Mit Nachnamen?
Ja, mit dem Nachnamen Hitler.
Das ist heftig.
Und das Verrückte war, das ist eine wahre Geschichte, die hatten... Auch einen in der Klasse, der hieß Heil mit dem Nachnamen. Und wenn wir da auf Klassenfahrt waren und die haben die Namen alphabetisch runtergelesen, Anwesenheitsliste, dann hat er wirklich vorgelesen, Heil Hitler.
Ja, klar.
Wahre Geschichte, absolut verrückt. Aber besser ein guter Name, das heißt ein guter Ruf, ein guter Charakter eigentlich, als gutes Salböl. Salböl. Wurde ausgepackt am Tag der Freude auch, der Feier, hier am Tag der Geburt, ist ja parallel hier in diesem Vers. Aber ein guter Name, der wird beurteilt am Tag des Todes, wenn man zurückschaut. Dann bewertet man diese Zeit zwischen der Geburt, wo man den Namen erhalten hat, und dem Tod, wo der Name beurteilt wird, wo der Ruf beurteilt wird. Und er sagt, besser ein guter Ruf als gutes Salböl. Salböl ist was, was äußerlich schön riecht. Wir würden heute Parfum dazu sagen, oder Parfüm, sagt es ja, glaube ich, gell? Oder Deo. Ich meine, nichts falsch an Deo. Ist gut, dass wir Deo verwenden. Ist gut für euch, dass ich Deo verwende. Aber das ist äußerlich. Was wichtig ist, ist, was für Menschen sind wir, ein guter Ruf. Und er sagt, weißt du, besser ins Haus der Trauer zu gehen, als ins Haus des Gastmahls zu gehen. Und diese Verse hängen ja alle so ein bisschen zusammen. Vielleicht denkt an das Gastmahl zum Anlass einer Geburt. Haus der Trauer, klar, ein Haus oder eine Familie, wo jemand gestorben ist. Denn jenes ist das Ende aller Menschen und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. Und wieder, nicht absolut nehmen wir diese Aussagen, es ist nichts Schlechtes daran, zum Gastmahl zu gehen oder zu feiern, wenn es was zu feiern gibt, das dürfen wir auch genießen. Wir haben hier die Worte von einem deprimierten alten Mann, der das übersteigert. Aber er sagt, im Haus der Trauer, vielleicht würde man heute sagen, ist ja nicht mehr so, dass die Verstorbenen zu Hause aufgebahrt werden. Das war vor einer Generation, ein, zwei Generationen war das noch üblich, dass man da die letzte Ehre erwiesen hat. Wir würden heute vielleicht sagen, vielleicht ist es die Kirche am Friedhof für die Beerdigung. Besser zu einer Beerdigung zu gehen, in die Friedhofskapelle, als zu einem Festmahl zu gehen. Und warum ist es besser, denn er sagt, das ist das Ende aller Menschen. Und ich persönlich mache eigentlich ganz gerne Beerdigungen. Ich freue mich nicht, wenn wer gestorben ist, aber es ist eine Gelegenheit, wo wir Menschen an einem Punkt ihren Leben erwischen, wo sie schlicht und einfach realistisch sind, wo sie mit der Realität konfrontiert werden. Todesrate ist ja 100% ohne Ausnahme. Aber wir verdrängen es so gerne.
Ja.
Es wird verdrängt, das Sterben wird verdrängt. Ne? Es gibt Sterbezimmer irgendwo im Krankenhaus. Das wird alles verborgen. Und so dieses Feiern, das Gastmahl und Party und diese Dinge werden so in den Vordergrund gestellt. Und viele Menschen, denke auch wir, leben einen Großteil unseres Lebens eigentlich realitätsfremd, weil wie oft denken wir schon dran, dass wir eines Tages sterben werden, dass unser Leben endlich ist.
Je älter man wird, desto öfter.
Genau.
Also wenn wir wirklich so in dem Bewusstsein leben würden, würden wir weiser leben. Deswegen sage ich hier, es ist besser, als nur zu feiern. Das ist auch, das ist dieser momentäre Anlass, vorübergehende Freude. Aber wenn wir unser Ende bedenken, im Psalm 90, glaube ich, sagt uns das der Psalmist, ne? So betrachte dein Ende, damit dein Herz weise wird. Mit einer ewigen Perspektive zu leben.
Ja, wenn du auch älter bist, du siehst auch ganz anders, alles anders, wie wenn du jung bist. Du denkst ja nur, du willst dies, du willst jenes. Wenn du älter bist, dann denkst du, für was alles? Ne? Also man würde, also jedenfalls ich, wenn ich jetzt nochmal jung würde, ich würde alles ganz anders machen.
Das mit dem Verstand aber von heute.
Ja, natürlich.
Aber siehst du, das ist Weisheit, das ist Lebensweisheit.
Das ist genau, das ist Lebensweisheit. Ja.
Deswegen steht in der Bibel, dass die Älteren die Jüngeren lehren sollen.
Genau.
Ihre Weisheit weitergeben sollen. Das Dumme ist, dass die Jungen oft nicht hören wollen.
Nee.
Auf die Alten. Ne? Zumindest in der Teenagerzeit. Also es kommt dann schon irgendwann der Zeitpunkt, wo man wieder anfängt zu hören. Aber es gibt so eine Zeit, wo man denkt, man weiß alles besser als junger Mensch.
Oder die Bücher, gerade bei der Erziehung von Kindern. Man was sagt aus Erfahrung. Ne? Nein, dann in dem Buch steht, das wird so und so.
Genau.
Aber spann dir doch mal die Bücher, hör doch mal auf die Erfahrung. Ne? Weil oft werden die Bücher von Jungen geschrieben, die noch vielleicht nicht mal Kinder haben.
Ja.
Aus der Wissenschaft.
Ja.
Getestete Erfahrung.
Mhm.
Und ich meine, ist was Gutes eigentlich, wenn man zu lernen. Man hat alle Fehler selber machen müssen. Ich meine, man kann aus Fehlern lernen.
Ja.
Es sind die härteren Lektionen, oder ich kann einfach aus der Erfahrung von jemand anderem lernen.
Ja.
Oder aus Gottes Wort. Es ist einfacheres Lernen oder schmerzfreieres Lernen. Aber das Ende zu bedenken, das ist eigentlich weise zu leben, mit einer ewigen Perspektive. Irgendein großer, denke ich, habe jetzt vergessen, wer es war. Er hat gesagt, man soll sich bei jeder Entscheidung gedanklich in die Stunde seines Todes versetzen. Und dann fragen, aus der Perspektive, würde ich das machen, ist es das wert?
Lehre uns zu bedenken, dass wir mal sterben werden, auch das weise werden.
Ne? Ja, das ist das, was im Psalm eigentlich stehen.
Dass wir nicht ewig leben.
Ich denke, wir würden andere Entscheidungen treffen, ne? Mehr in Beziehungen investieren vielleicht, als Zeug aufhäufen, was wir uns eh nicht mitnehmen können, mehr Schätze im Himmel sammeln, anderen geben, andere lieben.
Aber Günther, überlegt mal, wann ich das mal so überlege, denke ich als ewig. Jetzt geht ihr mit Gedanken mal ewig nach. Das kann man nicht fassen, ewig, weil so, es ist ja nichts ewig, ne? Alles ist nur eine Zeit. Und wenn du dann ewig denkst, und endet nie, ne? Das muss man sich mal, ne? Das muss man sich mal, ne? Ewig.
Aber der Paulus spricht da von einem ewigen Gewicht an Herrlichkeit.
Ja, aber trotzdem.
Und damit wiegt er sein Leben auf, selbst die schwierigen Dinge, er sagt, das leicht, schnell vergängliche, leichte der Anfechtung. Also es setzt alles irgendwie in Perspektive, auch die schweren Zeiten.
Aber trotzdem, das ewig, da komme ich nicht, da kommt man nicht zum Ende. Ne?
Also vorstellen können wir es uns ja nicht.
Nein,
wirklich.
Kannst du wirklich nicht. Das kannst du wirklich nicht. Also gut.
Aber wir haben eine Perspektive, die über das Hier und Jetzt hinausgeht. Und das gibt uns schon Perspektive, ne? In den Entscheidungen, die wir treffen. Na, nicht kurzfristige Entscheidungen treffen, im Moment, sondern langfristig zu denken, langfristige. Was heißt es im Rahmen der Ewigkeit oder meines Lebens? Ist es wirklich wert und nicht nur, weiß nicht, jeder macht es gerade, deswegen will ich auch. Und
das ist ja eben der Sinn, weil wir das alles, was wir hier haben, alles vergeht, nicht zum Ewigen. Ne? Das vergeht alles, das können wir alles nicht mitnehmen. Und das muss man sich vorstellen, auch wenn man jünger ist. Und das macht man eben nicht. Ne?
Ja.
Wenn du jung bist, was willst du alles, was hast du alles? Ne?
Ja, aber Glaube, Liebe, Hoffnung. Ne? Das ist das, was bleibt. Liebe ist das, was, was bleibt. Und was wir aus Liebe zu Jesus getan haben und in Liebe unseren Mitmenschen getan haben, das bleibt wirklich. Das wird einen Unterschied machen in der Ewigkeit.
Ja.
So lange, dass wir es uns gar nicht vorstellen können.
Ja.
Das gibt uns Perspektive. Dann sagt er, besser Verdruss als Lachen. Denn bei traurigem Gesicht ist das Herz in rechter Verfassung. Also ähnlicher Gedanke eigentlich, ne? Dass die Menschen oft realistischer sind. Im Prinzip sagt er, weg von diesem Oberflächlichen, ne? Nicht, dass Lachen schlecht ist, wieder. Wir müssen das wirklich.
Ja, ja.
Ich glaube, wir Christen haben viel zu lachen und viel Grund, uns zu freuen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht gesagt, aber weg von dieser oberflächlichen Partystimmung und jetzt, was jetzt schnell mal irgendwie dich zum Lachen bringt, weiß nicht, vielleicht sogar der schmutzige Witz oder was. Beim traurigen Gesicht ist das Herz in der rechten Verfassung. Wenn wir von diesem Oberflächlichen wegkommen zu dem Tieferen, was wirklich zählt. Und das ist unter der Sonne. Ich denke, wenn wir das wirklich Tiefe, ist die tiefe Freude, die wir in Jesus haben. Und das ist was anderes als so ein oberflächliches Haha, Hihi.
Ja.
Das ist was anderes. Ich denke, das meint er hier. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer. Das Herz der Toren, aber im Haus der Freude. Also die Toren, das sind die, die immer nur den Spaß nachlaufen und immer, ganze Leben ist eine Party, das ist ihre Ausrichtung. Aber die Weise sind mit denen, die trauern. Und ich denke, es ist ein biblisches Prinzip auch. Ne? Weint mit denen, die weinen und freut euch mit denen, die sich freuen. Vers 5 ist auch interessant. Besser das Schelten des Weisen zu hören, als dass einer das Singen der Toren hört. Denn wie das Prasseln der Dornen unter dem Kochtopf, so das Lachen der Toren. Also dieses kurz vergängliche Dornen, brennt schnell, knack, 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 knistert und dann ist es vorbei. Also dieses kurz vergängliche. Besser als das Singen der Toren zu hören, dieses kurz vergängliche, vielleicht auch Lob. In dem Sinn, es ist besser, das Schelten des Weisen zu hören, also Zurechtweisung von jemandem, der weise ist. Und das müssen wir lernen, auf Zurechtweisung zu hören und auch zurechtzuweisen. Ich weiß nicht, mir fällt das schwer. Wir wollen ja beliebt sein. Aber ein echter Freund, das sagt er die Wahrheit.
Ja.
Und das, was dran ist. Und wenn er was sieht, was nicht gut ist oder wo du in eine falsche Richtung läufst, dann wird er dich hoffentlich lieb genug haben und dir sagen, diese Freundschaften, wo alle immer nur dein Lob singen und hey, das ist toll und das ist gut und du kannst ja nichts dafür an dem, wie das gerade so schlecht läuft. Das sind ja die besten Freunde, das sind ja die weisesten Ratgeber. Gut, mal zurechtgewiesen zu werden. John Wesley berichtet von so einer Begebenheit. Er gepredigt in einer Gemeinde und da war so eine Frau, die war super kritisch und die war dafür bekannt. Und die ist die schon so da gesessen, die ganze Zeit, hat ihn so ganz kritisch begutachtet und dann nach dem Gottesdienst ist sie zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, also er hatte eine neue Krawatte und er hat gesagt, also die neue Krawatte, Herr Wesley, die ist gar nichts, die ist mir wirklich ein Anstoß, ne? das stört mich irgendwie, das ist zu lang und das ist alles nichts. Und er hat eine Schere entgegengehalten und hat gesagt, okay, hier haben Sie die Schere, schneiden Sie das Ding zurecht, so wie es ihnen gefällt. Und dann hat er da rumgeschnipselt. Und hat er gesagt, und gefällt es ihnen dann jetzt? Und sie, ja, ja, aber das war unmöglich und bla bla bla. Und dann hat er zu ihr gesagt, also jetzt, wo sie an mir rumgeschnipselt hat, darf ich auch bei ihnen ein bisschen rumschnipseln. Und hat gesagt, können Sie mal bitte Ihre Zunge rausstrecken, weil Ihre Zunge ist mir wirklich ein Anstoß. Und hat sie da so sanft mit viel Humor eigentlich korrigiert. Aber das war, was sie brauchte in der Situation. Und ich denke, jeder von uns hat ja so blinde Flecken oder Dinge. Also von einem Weisen korrigiert zu werden, ist eine gute Sache. Selbst wenn es einen Spaß macht, korrigiert zu werden. Oder wenn es erstmal ein bisschen schwer ist und man muss schlucken. Aber es ist gut zuzuhören und einfach Gott zu fragen. Gott ist ja was Wahres dran. Und meistens wirklich, wenn es unsere Freunde sind und wenn es weise Menschen sind, dann ist was Wahres dran. Dann helfen wir uns über unseren eigenen blinden Fleck weg. Und das ist auch ein Dienst, den wir tun können an unseren Geschwistern oder an unseren Freunden. Weil so helfen wir ihnen wachsen und eigentlich ein heileres Leben zu leben. Wie wir am Anfang hatten, einen besseren Namen zu erwerben. Aus Lachen des Toren, das ist Nichtigkeit, sagt er. Ja, unrechter Gewinn macht den Weisen zum Toren und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zugrunde. Also wer bestechlich ist, macht sich eigentlich selbst kaputt. Richtet das Herz zugrunde. Das ist nicht heil, so zu leben. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns von materiellem Zeug oder manchmal einfach schleimen, ja, ansehen. Bestechung kann ja auch in die Richtung laufen. Ja, wenn du das tust, was ich will, dann gebe ich dir die Anerkennung, die du dir wünschst vielleicht und klopfe dir auf die Schulter. Aber unrechter Gewinn macht den Weisen zum Toren. Wenn es nicht gerecht ist, wenn es nicht Gottes Weg ist. Vers 8, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Könnte man fast als Überschrift über diesen ganzen Absatz schreiben. Alles vom Ende her betrachten, weil am Ende sieht man, was wirklich Sache ist. Ja. Am Anfang, die Zukunft ist ungewiss, aber am Ende sieht man klarer. Und besser langmütig als hochmütig, also besser geduldig als stolz. Auch wichtig, Geduld ist was Wichtiges. Und wir könnten an Paulus denken, der sagt, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe einen Lebenslauf, das Rennen hier im geistigen Kampf. Ich bin durch die Ziellinie gegangen. Dazu braucht man Ausharren, Geduld. Und das ist Weisheit, wenn wir es bis zum Ende gut schaffen, den Lauf gut vollenden. Sei nicht vorschnell in deinen Gedanken zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen der Toren. Das ist das Gegenteil von Geduld. Ungeduldige Menschen sind oft auch zornige Menschen. Ich weiß es, ich habe da viel Erfahrung damit gemacht. Ich war ein ganz furchtbar ungeduldiger, aufbrausender, zorniger Jugendlicher. Vers 10, das ist eigentlich auch ein guter Tipp. Sag nicht, wie es kommt, dass die früheren Tage besser waren als diese. Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. So dieses Denken haben wir sicher schon alle gehört. Ja, die guten alten Tage. Früher war alles besser. Die guten alten Tage sind so eine Kombination aus Vergesslichkeit und romantischen Vorstellungen, glaube ich. Vor allem. Wir tendieren dazu, das Schwierige zu vergessen und uns an das Gute zu erinnern. Vielleicht ist es ja auch gut.
Schutz.
Aber lebe nicht in den guten alten Tagen. In den guten alten Tagen waren die Menschen genauso Sünder, war nicht alles perfekt und genauso ist Gott heute treu, wie er in den guten alten Tagen treu war und er liebt uns und wir können mit ihm rechnen und wir wollen ihm hier und jetzt leben. Weil Gott ist im Hier und Jetzt. Ne? Gott ist ewig. Gott ist außerhalb von Zeit. Gott ist in der Gegenwart, könnten wir sagen. Er ist in der ewigen Gegenwart. Und für uns, wenn wir Gott begegnen wollen, wo können wir Gott begegnen?
Überall.
Ja. Aber wo begegnen wir Gott? In der Vergangenheit, in der Zukunft, in der Gegenwart? Ne? Wenn wir Gott begegnen wollen, das geht nur in der Gegenwart. Nicht, wenn wir in der Vergangenheit festhängen oder auch nicht, wenn wir hier in der Zukunft sind und da unsere ganzen Gedanken verschwenden und träumen. Gott ist in der Gegenwart und wir begegnen ihm in der Gegenwart. Ich glaube, deswegen ermutigt uns auch Jesus, Tag für Tag zu leben. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Lebt im Heute. Aber da ist Gott. Ist
aber schwierig, ja. Nicht an den nächsten Tag zu denken. Ne?
Ja, und ich glaube, es geht ja hier gar nicht so sehr, dass man nicht vorsorgt oder auch mal zurückschaut in die Vergangenheit und sagt, was war gut, was war nicht so gut. Davon lernt man ja auch.
Man macht sich zu viele Sorgen im Voraus. Die meisten Probleme treten gar nicht auf. Man sorgt sich, man macht sich Gedanken und dann kommt sowieso alles anders.
Ja, oder man kann es eh nicht ändern. Also 90% der Dinge, um die wir uns Sorgen machen, treten entweder nicht ein oder es macht keinen Unterschied, ob wir uns Sorgen machen oder nicht, weil wir es eh nicht ändern können. Ja. Besser in der Gegenwart zu sein, im Hier und Jetzt und das Hier und Jetzt gut zu machen, ne? Statt der guten alten Zeit nachzuhängen. Lass uns heute das heute gut machen. Gott ist dasselbe wie gestern und heute und in alle Ewigkeit. Er ist dasselbe wie in der guten alten Zeit. Lass uns ihm heute vertrauen. Lass uns ihm heute zur Verfügung sein. Und lass uns ihm heute begegnen, weil ihm können wir nur heute begegnen. Nicht gestern, nicht morgen, nur jetzt in der Gegenwart. Ich denke, deswegen begegnen wir ihm ja auch oft, wenn wir hier einfach aussteigen mal aus der Zeit sozusagen und im Lobpreis auf ihn schauen. Da merkst du gar nicht, wie die Zeit vergeht oder in seine Gegenwart mal die Uhr ablegen und einen stillen Ort mit einer offenen Bibel und im Gespräch mit ihm. Einfach hier sein, im Hier und Jetzt Gemeinschaft haben. Vers 11, gut ist weiser zusammen mit Erbesitz und ein Vorteil für die, die die Sonne sehen. Denn im Schatten der Weisheit ist es wie im Schatten des Geldes, aber der Gewinn der Erkenntnis ist der, die Weisheit erhält ihren Besitzer am Leben. Also auch optimale Kombination ist, wenn du Geld hast und weise bist, das ist das Beste. Aber die Erkenntnis hat einen höheren Gewinn als das Geld. Die Weisheit erhält ihren Besitzer am Leben. Und das ist wieder Anfang der Weisheit, ist die Gottesfurcht, an Gott zu glauben, dass er ist das Leben. Und wenn wir ihm glauben, dann haben wir Leben. Und Vorzug der Weisheit über einfach materielles Zeug. Und wenn wir weise sind und was haben materiell, dann umso besser. Dann werden wir es auch weise gebrauchen und das ist dann gut. Man sagt im Vers 13, und das ist wahre Weisheit, wenn wir Gott in die ganze Perspektive reinbringen, sieh das Werk Gottes an. Ja, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Also er hat die Kontrolle. Am Tag des Glücks sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht, gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Also wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Gott kann das. Deswegen können wir Vergangenheit bedingt bewerten, die Gegenwart noch gar nicht wirklich bewerten, weil wir gar nicht wissen, was die Zukunft bringt. War das gut? War das schlecht? Es gibt so eine chinesische Geschichte von, ich weiß gar nicht mehr wie das genau war, aber es gibt so eine Reihe von Events und der Leute haben immer gesagt, oh, wie schlecht, dass du, was weiß ich, dein Rind verloren hast und dass sich dein Sohn den Fuß gebrochen hat und bla bla bla, wie schlecht es ist. Und dann tritt dabei immer wieder was ein, wo es eigentlich sich herausstellt, eigentlich ist es gut. Also es kommt Krieg und der Sohn kann nicht mit in den Krieg ziehen. Und dieser Mann sagt halt immer, wer weiß, ob es gut oder ob es schlecht ist. Ne? Und ich meine, Gott weiß es. Und Gott sei Dank, wir haben Römer 8, Vers 28, dass er denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken wird, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und so, ich denke, Salomo sieht das fast so ein bisschen fatalistisch. Ne? Gott ist in Kontrolle, ich kann eh nichts ändern. Aber am Tag des Glücks sei guter Dinge. Und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso gemacht wie jenen. Und er hat die Kontrolle. Und wenn wir wieder die Perspektive haben mit Gott, dann sieht es schon wieder anders aus. Also wenn ich jetzt ohne Gott durch eine schwierige Zeit gehen muss und ich Gott nicht kenne, dann ist es wirklich, weiß nicht, gibt es ja die Kugel oder sonst was, dann ist es einfach sinnloses Leid. Ja. Maßen Sinn des Wortes. Und hat auch keinen Sinn, es hat auch keinen Zweck, es hat kein Ziel, es macht keinen Unterschied. Du leidest einfach und dann stirbst du und es ist eh alles egal und alles, also Leid ohne jede Hoffnung und ohne jede Perspektive. Ne? Und das ist schwer zu ertragen. Aber aus der ewigen Perspektive wieder, wenn ich weiß, dass Gott alles zum Guten mitwirken wird. Ja, denkt an Daisy Love, ne? Können wir fragen, Mädchen mit 7, 8 Jahren, schon 3 oder 4 Mal Krebs und jetzt gestorben mit 8 an Krebs. Wie furchtbar. Was hat das für einen Sinn gehabt? Also wenn du da ohne Gott drauf schaust, ist es einfach nur, die Welt ist schlecht einfach, es ist ein Übel, überhaupt zu leben. Und wieder Salomo letztes Mal gesagt, eine Totgeburt ist besser dran als einer, der lebt eigentlich. Wenn das alles keinen Sinn hat und alles sinnlose Schmerzen, sinnloses Leid ist. Aber wenn man Gottes Perspektive reinbringt, die Daisy Love hat vertraut darauf, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Wir wissen, dass sie bei Jesus ist, in der Herrlichkeit.
Das haben damals auch die Eltern von diesem Mirko erzählt, der vermisst war. 2,5 Monate. Wir haben ihn an Gott abgegeben und wir wussten, dass Gott alles tun wird, dass Gott für ihn sorgt. Und als er dann aufgefunden wurde, tot, missbraucht. Also diese Kraft, die sie bekommen haben, die Eltern, also das war schon was ein Glaube.
Boah. Und auch Britt und Kate, die Eltern von der Daisy, also die natürlich haben die gebrochene Herzen und sie sind traurig, aber sie bezeugen auch, dass Jesus sie trägt. Sie vertrauen auch darauf, dass Daisy bei Jesus ist. Mhm. Und Gott gebraucht es zum Guten. Ich bin sicher, ich habe Pastor mal getroffen, der seinen Sohn verloren hat, auch recht früh. Und der ist so ein Seelsorgezentrum fast, ja, weil alle Leute, die ein Kind verloren haben, kommen zu ihm, weil er der Einzige ist, der sie wirklich verstehen kann und der sie trösten kann. Und da ist eine Menge von Dienst. Ich weiß, dass für die Daisy Tausende, wenn nicht Hunderttausende Leute gebetet haben und dass die Familie einfach in diesem ganzen Prozess ein unheimliches Zeugnis war. Und aus dieser Perspektive, wenn wir wieder Gott im Bild haben und die ewige Perspektive haben, hat die Daisy in ihren 7 Jahren vielleicht ein fruchtbareres Leben gelebt als einer von uns, der 90 wird und der vielleicht so ein Leid nicht durchgemacht hat. Vielleicht haben mehr Leute zu Jesus gefunden wegen ihr. Und dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Also Perspektive ohne Gott, unter der Sonne, rein irdisch, ist total hoffnungslos. Aber mit Gott hat es alles dann doch wieder eine Hoffnung, eine Zukunft. Selbst wenn wir es nicht verstehen. Wir kennen den, der es versteht. Und wir wissen, dass er liebevoller Gott ist, der uns so sehr liebt, dass er an ein Kreuz gegangen ist für uns. Und in diesen schwierigen Zeiten müssen wir uns wirklich an diesen ganz großen Wahrheiten festhalten. Die Dinge, die wir nicht verstehen, einfach mal stehen lassen und uns wirklich auf die Dinge wenden, die wir verstehen. Und das ist, es gibt Gott, er hat uns geschaffen. Es gibt eine Ewigkeit. Es wird einen Unterschied machen, wie wir gelebt haben. Er wird alles zum Guten verwenden. Er liebt mich. Das sind die Dinge, an denen wir uns festhalten können und müssen, wenn wir nicht verzweifeln wollen. Ja. In so schwierigen Zeiten. Und ohne Gott ist es zum Verzweifeln. Und dann, ja, auch Vers 15 eigentlich wieder so was zum Verzweifeln ist. Aus einer rein irdischen Perspektive. Sagt, das alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Das ist schon, da sehen wir schon, wie er das Leben sieht. Das ist alles Nichtigkeit. Die Tage meiner Nichtigkeit. Depressive, deprimierende Perspektive. Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt. Und da ist ein Ungerechter, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Also der Gerechte, der kommt um und der Ungerechte, der hat noch einen Vorteil davon oder der lebt länger. Und Asaf hat dasselbe beschrieben, hat gesagt, ich wäre fast gestrauchelt und gestürzt, als ich gesehen habe, dass die Gottlosen, es denen gut geht, dass sie gesegnet werden und die Gottesfürchtigen, dass es ihnen schlecht geht. Er sagt, bis ich ins Haus des Herrn ging. Das hat dann einen Unterschied gemacht. Wieder Gott reingebracht in die Perspektive, eine ewige Perspektive. Und dann sieht alles wieder anders aus. Und deswegen hier der Rat von Salomo in den nächsten Versen ist ja ein Rat von einem, der rein irdisch denkt. Sei nicht allzu gerecht und gebärde dich nicht übermäßig weise. Wozu willst du dich zugrunde richten? Sei nicht allzu ungerecht und sei kein Tor. Wozu willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Es ist gut, dass du an diesem Fels haltst und auch von jenem deine Hand nicht lässt, denn der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Das ist eine schwierige Stelle eigentlich. Wovon spricht er hier? Sagt er zu diesem goldenen Mittelweg, von allen ein bisschen sei nicht zu gerecht, sei auch nicht zu ungerecht, so ein Mittelweg, ist das ein biblischer Rat, den er hier gibt?
Das ist schon wieder die Überheblichkeit und die falsche Demut und so, also das extrem angesprochen wurde.
Sei nicht allzu gerecht, gebär dich nicht übermäßig weise, sei auch nicht allzu ungerecht, so dieser Mittelweg, viele Menschen denken ja so, ne? So diese goldene Mitte. Also sei nicht zu radikal, jetzt jede Woche in die Kirche gehen. Hey, schon, zu Weihnachten und zu Ostern, wenn das Wetter passt. Nicht zu radikal, aber auch nicht zu gottlos. Ne? Wir sind nicht ganz gottlos, wir gehen irgendwie so einen Mittelweg. Und ja, in der heutigen Geschäftswelt, na, man kommt ja gar nicht mehr durch, ohne ein bisschen zu lügen und zu betrügen, aber nicht zu viel, nicht so wie der Madoff oder die ganz schlimmen Kerle da oben. Also nicht zu ungerecht, nicht zu gerecht, so irgendwo diesen Mittelweg. Viele denken ja so. Und es ist ganz sicher nicht biblisch. Und wenn das ist, wie der Salomo hier gedacht hat, dann ist es einfach ein Rat, ja, von jemandem, der wieder Gott aus dem Spiel lässt. Und er sagt, okay, versuch dich irgendwie durchs Leben zu wursteln, dass es möglichst bequem ist, dass du nicht zu sehr aneckst, dass du in Schwierigkeiten ausweichst. Mit einer ewigen Perspektive sieht es wieder anders aus. Auch wenn wir wissen, dass es mal ein Gericht geben wird und dass wir uns verantworten müssen für alles, was wir gesagt und was wir getan haben. Dann kann man schon wieder nicht sagen, ja, sei nicht allzu gerecht. Weil dann hat Gerechtigkeit wirklich eine Belohnung und macht einen Unterschied. Das ist eine Art, wie man diese Verse lesen kann. Zweite.
Aber hier wird Lukas, ja, 18,11, ne, zitiert.
Mhm. Lies mal vor.
Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie die Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Also, ja, das wird in diesem Zusammenhang.
Ja, das
sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest.
Das ist die zweite Art, diese Verse zu lesen. Das uns warnt eigentlich vor Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit. Er sagt, sei nicht allzu gerecht in deinen Augen. Gebärde dich nicht übermäßig weise. So, ich weiß alles, ich kann alles. Hey, ich bin heilig, ich bin besser als ihr alle. So ein Pharisäer. Wozu willst du dich zugrunde richten? Und auf der anderen Seite, also nicht dieses religiöse, ich bin besser als du, weil ich trinke kein Bier und ich trage keine Hosen oder so. So einfach menschliche Gesetzlichkeit, Religiosität, ja, wir versuchen uns selbst zu Gott hinzuarbeiten, irgendwie auf unsere Selbstgerechtigkeit vertrauen. Herr, danke, dass ich nicht so bin wie jener Zöllner da, weil ich faste ja täglich und doch. Ich bin so gerecht. Selbstgerechtigkeit rettet uns nicht, im Gegenteil. Gott kann für einen selbstgerechten Menschen nichts tun. Wenn du dich selbst retten willst und selbstgerecht werden willst, dann versuch's. Dann wirst du verloren gehen, weil du es nicht schaffen wirst. Auf der anderen Seite, sei nicht allzu ungerecht und sei kein Tor. Wozu willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Das wäre jetzt die Perspektive. Das eine war die Perspektive von den Religiösen, die selbstgerecht leben wollen, und das wäre jetzt so die Perspektive von den Gottlosen eigentlich, denen alles egal ist und sagt, pff, was soll's, ist eh alles egal. Der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Also Gottesfurcht bewahrt uns vor Gesetzlichkeit oder Selbstgerechtigkeit, Überheblichkeit und natürlich auch vor Gottlosigkeit. Die Weisheit hilft dem Weisen mehr als 10 Machthaber, die in der Stadt sind. Stimmt, Weisheit ist besser als militärische Macht. Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Da haben wir es. Keiner ist perfekt. Und dann sagt er auch, richte dein Herz nicht auf all die Worte, die man redet, damit du nicht hörst, wie dein Knecht dich verflucht. Denn auch viele Male dein Herz weises, hast auch du andere verflucht. Das ist ein weiser Rat. Ich muss nicht alles hören. Ist manchmal weiser, wenn du hörst, dass irgendjemand über dich redet, einfach mal nicht hinzuhören. Ich meine, oft reden Leute Dinge daher, die sie gar nicht so ernst meinen, wo sie einfach so Dinge raus und bla bla bla, da wird getratscht und Leute sagen Dinge, die sie sich nicht überlegt haben, und nimm es nicht zu persönlich. Hör am besten da gar nicht hin auf das Geschwätz der Leute. Und dann sagt er nach viele Male, dein Herz weiß es, auch wenn wir es nicht gern zugeben, aber dein Herz weiß es, hast auch du andere verflucht oder du hast schlecht über andere geredet oder die irgendwie nicht im besten Licht hingestellt, warst vielleicht zu kritisch. Also sei nicht zu unbarmherzig, ist eigentlich sein Rat hier. Sei barmherzig mit anderen, die dasselbe Problem haben wie du. Ist ja oft so, dass wir mit den Sünden, wenn andere dieselben Sünden haben wie wir, dass wir da viel unbarmherziger sind als mit uns selbst. Ist immer so, stinkt viel mehr. Hier, wenn du aufs Klo gehst, nach irgendeinem anderen, ich finde das immer furchtbar, so seinen eigenen Gestank kann man viel besser aushalten als den vom anderen. Obwohl es von der gleichen Quelle kommt, ne? Eigentlich ist überhaupt kein Unterschied. Ne?
Selber gegessen, gell?
Ja, es ist überhaupt kein Unterschied, aber irgendwie stinkt es beim anderen mehr als bei mir. Und also Barmherzigkeit. Nicht zu leicht angerührt sein, auch von diesen Dingen. Ich glaube, der Charles Spurgeon war es, der gesagt hat, also besonders jemand, der Gott dienen will und der so im Dienst ist, hat gesagt, er braucht ein weiches Herz und eine harte Haut. Nicht alles gleich persönlich nehmen. Das alles habe ich in Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden, aber sie blieb fern von mir. Fern ist, was da ist, und tief, tief, wer kann es ergründen? Ich wandte mich und mein Herz ging darauf aus, Weisheit und ein richtiges Urteil zu erkennen und zu erkunden und zu suchen und Ungerechtigkeit als Torheit und Narrheit als Tollheit zu erkennen. Also er versucht, weise zu werden, losgelöst von Gott. Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit und er sagt, die Weisheit blieb fern von mir. Ohne Gott werden wir nicht weise, obwohl er sich so anstrengt und alles erkundet und erforscht. Das Einzige, was er gefunden hat hier, und ich fand bitterer als den Tod die Frau, die Netzen gleich ist und deren Herz Fangstricke, deren Hände Fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entrinnen, der Sünder aber wird durch sie gefangen. Spricht von der Frau, die er auch in den Sprüchen immer wieder erwähnt, vor denen er seine geistigen Söhne warnt, also die Ehebrecherin, die leichten Frauen. Er sagt im Prinzip, was ich gefunden habe, ist, dass Menschen einfach böse sind. Dass es wirklich schlechte Menschen gibt. Und es wird noch interessanter. Im Vers 27 sagt er, siehe, dies fand ich, spricht der Prediger, indem ich eins zum anderen fügte, um ein richtiges Urteil zu finden. Was meine Seele fortwährend suchte und nicht fand. Einen Mann fand ich aus 1000, aber eine Frau unter diesen allen fand ich nicht. Ich glaube, es geht hier um Weisheit. Ich fand einen weisen Mann aus 1000, aber eine Frau unter allen diesen fand ich nicht. Allein siehe, dies habe ich gefunden. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht. Also er hat uns sündenlos erschaffen eigentlich. Sie aber suchen viele Künste. Also sündigen, die betrügen. Es klingt so sehr chauvinistisch, was er hier sagt. Na, wie kann man sagen, ich habe keine Frau unter 1000 gefunden, keine weise Frau. Schaut hier, die Männer kommen auch nicht gerade gut weg. Ein Mann unter 1000. Ich glaube nicht, dass es hier eine Aussage ist, über wer weiser ist, Männer oder Frauen, sondern dass es eigentlich eine Aussage ist, was für schlechte Beziehungen der Salomo gewählt hat. Und wir denken dran, er hat 1000 Frauen gehabt. Er sagt, ich habe keine einzige Weise gefunden. Das sagt eigentlich mehr aus über den Salomo als über die Frauen, nämlich welche Frauen er sich genommen hat. Und ja, Nicht-Christinnen, würden wir heute sagen, ne? Frauen, die nicht Gott nachgefolgt sind. Lese ich mal aus dem 1. Könige 11 vor. Da steht, der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Also keine Beziehungen hier, keine Hochzeit hier mit Heiden letztendlich, also Leuten, die, darum geht es, geht nicht, dass Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus. Es geht schlicht und einfach, dass die andere Götter hatten, andere Götzen hatten und das sollte nicht in Israel reinkommen. Fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. Im 5. Mose hat Gott das schon gesagt. Hat dem Königen gesagt, sollt euch keine großen Heere anschaffen, ihr sollt euch nicht zu viel Reichtum aufhäufen, ihr sollt nicht viele Frauen nehmen. Ganz Israel hat er gesagt, ihr sollt keine Ausländer, also keine Frauen nehmen oder Männer, die andere Götter anbeten, die nicht Christen sind, würden wir heute sagen. Geht nicht unter fremdes Joch mit Ungläubigen, heißt im Neuen Testament, im 1. Korinther 6. Und König sollte das Gesetz abschreiben, das ganze Gesetz, dass er Gottes Wort kennt. Aber hier sehen wir Salomo, er hat Weisheit bekommen, er hat darum gebeten, Gott, gib mir Weisheit, das Volk zu führen. Und Gott hat gesagt, okay, ich gebe dir das. Also er hatte eigentlich Weisheit und Erkenntnis und er wusste das auch hier, aber er hat nicht nach der Weisheit gehandelt. Und das ist ein Unterschied. Ich kann ja sehr weise sein, aber wenn ich es nicht auf mein eigenes Leben anwende, ich kann die ganze Bibel auswendig können und wissen, was Gott will, wissen, was heil ist, aber wenn ich es nicht auf mein Leben anwende, dann nützt mir das überhaupt nichts. Und Salomo hatte, glaube ich, irgendwie so ein bisschen die Einstellung, ja, ich stehe da drüber. Ich kann das handeln irgendwie. Ich habe es im Griff. Mir wird es nicht schaden. Mir wird da nichts passieren. Und wie viele denken das? Also ich denke wirklich gerade konkret an diese Geschichte. Wie viele junge Leute sagen, ah ja, ich habe hier jetzt einen Nicht-Christen als Freund oder eine Freundin, ja, die ist nicht wirklich Christ. Ja, die geht zweimal im Jahr in die Kirche. Also sie ist ja schon irgendwie, aber ja, nicht so wirklich. Und die denken, die können das handeln. Obwohl Gottes Wort sagt, nee, such das nicht. Ich meine, wenn du verheiratet bist und dann bekehrst du dich und dann bist du mit einem Nichtchristen verheiratet, okay, das ist eine Sache, aber Gott sagt uns eigentlich, wir sollen es nicht bewusst suchen. Aber ich sehe so viele junge Leute, die auch diese Einstellung haben, ja, ich werde es schon irgendwie handeln und ich werde ihn für Jesus gewinnen und das wird schon...
Das ist ein ganzes Leben lang im Kampf. Ne?
Aber es ist einfacher, weil jemanden...
Gott sagt ja, er gibt dir die Sicherheit, dass der Partner umkehrt. Ja,
ja, niemand. Ich meine, viele dieser Freundschaften halten ja gar nicht. Das kommt ja gar nicht so lange. Aber es ist einfacher, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Ja. Könnt ihr mal probieren. Genau. Stell dich auf den Stuhl, einer zieht runter, der andere zieht hoch. Genau. Also es gibt die Ausnahmen natürlich, wo es wirklich Gottes überreiche Gnade, wo ein christlicher Partner den Nichtchristlichen für Jesus gewinnen konnte, aber das ist einer von, weiß nicht, 100 oder 1000, ich kenne die Waschmaschine von oben.
Jetzt unser Freund, jetzt hat er eine Freundin, die ist halt, ja, ein Christ, aber so ein Christ, ja, zweimal im Jahr.
Jemand, der Jesus liebt, und, das ist ein Christ.
Ja. Normalerweise müsste man sagen, überlegst dir noch einmal, was du da machst, weil die Gewissheit, dass sie umkehrt, die hast du.
Ja, würde ich ihm auch sagen. Ja. Weil das ist halt wirklich so, die Mehrheit, ich kenne viel mehr, die einfach weg sind von Jesus oder weg vom Glauben und in irgendwelchen Kompromissen drin.
Genau. Weil man geht eher auf die Kompromisse der Partnerin, ne, als andersrum.
Ja, ich meine, wirklich, wer ist schon stark genug, ja, wenn die Freundin dich verführt und sagt, hey, komm, mach doch, machen doch alle. Also ich bin nicht stark genug zu sagen, dann, ich hab da kein Problem, ich stehe drüber, ja, ich kann das handeln. Oder wenn der Freund sagt, komm, lass uns hier hingehen, lass uns hier, die rauchen alle einen Joint, lass uns mal mitmachen und sei kein Spaßverderber, komm, wir gehen auf die Party und bla bla bla. Und dann überhaupt kannst du eh beobachten, wenn so ein junges Mädel dann mit so einem Kerl mal im Bett war, da sind solche Bindungen da, die kommen ganz schwer los, sie sind dann gefangen, obwohl das dann total in die falsche Richtung geht. Und ich kann euch Namen nennen, aber ich mache es natürlich nicht, weil das nicht richtig wäre, aber... Also ganz konkret das, was der Salomo auch erlebt hat. Er hat gedacht, er steht drüber, aber dann heißt es im Vers 3, an diesen hing Salomo mit Liebe und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen, also das waren seine 1000 Frauen, von denen er redet, glaube ich. Da war keine Weise dabei. Die waren alle nicht gottesfürchtig, also zumindest nicht den biblischen Gott. Die waren Götzendiener. Und diese Frauen neigten sein Herz. Was ist passiert? Genau das, was Gott vorher gesagt hat. Genau das, wovor Gott ihn gewarnt hat. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters Davids. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier, und dem Milkom, dem Scheusal, der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Und dann wird noch weiter berichtet, welchen Götzen er allen Tempel gebaut hat. Er hat gedacht, er steht drüber, über Gottes Wort. Das tut keiner von uns. Und Salomo wäre besser dran gewesen, mit einer Frau, so eine Frau nach den Sprüchen, Kapitel 31, mit der wäre er viel glücklicher geworden, mit einer weisen Frau, als mit seinen 1000 götzendienerischen Frauen. Am Ende sagt er, ich habe dort mal eine Weise gefunden unter den allen. Also,
schwach.
Starkes Zeugnis hier.
Ja.
Und ich meine, seine Freunde hat er auch nicht besser gewählt. Ne? Ein Mann unter 1000 ist auch kein guter Schnitt. Aber ich denke, was wir übernehmen können, was wir lernen können, ist, dass Beziehungen, Freundschaften uns prägen. Und es ist wichtig, wen wir zu unseren Freunden machen. Nicht, dass wir nicht Beziehungen haben mit Leuten, die nicht Jesus nachfolgen oder nicht Freundschaften haben können. Ich denke, das ist auch wichtig. Wie soll man sie für Jesus erreichen, wenn man niemanden kennt? Aber diese, in der Soziologie sagt man die signifikanten anderen, also diese Gruppe, die mich prägt, die meine besten Freunde, ich kann mir gar nicht anders vorstellen, dass das irgendjemand anderer als ein Bruder im Herrn oder eine Frau, ja, eine Schwester im Herrn sein kann, denn wie kannst du bester Freund sein, wenn du Jesus nicht gemeinsam hast? Da fehlt ja das Wichtigste. Wenn du dann nicht drüber reden kannst, das. Und also ganz wichtig ist Weisheit. Und Salomo hat es uns demonstriert, wie es in die Hose gehen kann, wenn wir Gottes Wort nicht beachten. Ja. Ein Stück weit ein deprimierendes Kapitel eigentlich. Wir sehen, dass der Salomo eigentlich das überhaupt nicht gelebt hat, was er früher erkannt hat. Und das ist schade. Habt ihr noch was, was ihr ergänzen wollt, was ihr gesehen habt? Dann bete ich noch mit uns. Lieber Vater, wir sind so dankbar, dass wir dich kennen dürfen. Das ist echt Gnade, Herr. Nicht, weil wir es verdient haben oder nicht, weil wir dich so sehr gesucht haben, sondern einfach, weil du gnädig warst. Dich nach uns ausgestreckt hast. Und ich danke dir, Herr, dass dich kennen der Anfang der Weisheit ist. Und auf dich hören Weisheit ist. Und so möchte ich einfach darum bitten, Herr, gib uns einfach ein Herz, das dich hört und das dich sieht und das diese ewige Perspektive bewahrt. Wenn wir dich immer im Auge haben, dann werden wir weise Menschen sein. Halt uns noch bei dir, darum bitte ich dich.